herzlich willkommen zum Diamant-Podcast Köpfchen spricht. Wir sind heute zu dritt, unter anderem Thomas, und wir haben wieder einen externen Gast oder eine externe Gästin. Das ist Anni. Wir haben mit ihr schon ein bisschen eine Reise hinter uns, kennen Anni schon länger, und heute dürfen wir über ein ganz spezielles Ereignis sprechen. Thomas, stell uns doch Anni direkt mal vor.
Ich erinnere mich noch, es ist ungefähr 2,5, 3 Jahre her. Da saß ich an meinem Schreibtisch und mein Telefon hat vibriert, und ich bekomme ja auf mein Telefon auch die Notifications, wenn Leute auf unsere Beiträge einen Kommentar hinterlassen oder uns in ihren Beiträgen auf Social Media markieren. Und so war das auch an dem Tag, und ich habe mir das angeschaut, und das war irgendwie so, ja, ein junges, rothaariges Mädchen, relativ blasse Haut, dunkelblauer Parker, irgendwo in einer sehr kalten Landschaft. Und nichts Spezielles vom Bild, aber ich habe dann den Text angefangen zu lesen, und das hat mich durchaus ein bisschen gepackt. Das Mädchen hat es noch 2, 3 Mal irgendwo markiert. Irgendwann habe ich zum Lars, den man ja aus dem Podcast auch kennt, gesagt: Lars, komm, lass uns dir einfach ein T-Shirt schenken. Das ist doch einfach cool. Die ist mit ihrem ganz einfachen Diamantrad bis ans Nordkap gefahren. Und das ist Anni, und so kennen wir sie ja auch von unserem Blog in der Vergangenheit. Diesen Sommer wollte sie eigentlich nicht mit dem Fahrrad fahren, sondern mal eben so die Elbe runterschwimmen. Das hat dann nicht ganz so funktioniert, und was dann funktioniert hat und warum es nicht ganz so funktioniert hat, all das ist Thema vom Podcast heute, aber erstmal sage ich Hallo Anni.
Hallo.
Anni, wie bist du überhaupt erstmal auf die Idee gekommen, die Elbe runterzuschwimmen?
Das klingt jetzt vielleicht erstmal nicht so intuitiv, aber nach der Nordkap-Tour, wo ich ja ungefähr 3000 Kilometer solo gebikepackt bin, also mit dem Fahrrad gefahren bin, wollte ich danach das folgende Jahr nochmal so eine Tour machen, aber dann kam ja 2020 Covid. Und dann habe ich stattdessen mir überlegt, ich könnte ja laufen gehen. Dadurch, dass man auch nichts anderes machen konnte, als um den eigenen Block zu rennen, habe ich dann angefangen mit dem Joggen. Vorher fand ich das ganz, ganz schrecklich. Und dann eines Tages lag bei der Mitbewohnerin von meinem Freund ein in 20 Wochen zum Marathon Buch auf dem Tisch. Ich habe das gelesen, dachte, ich habe gerade eh nichts Besseres zu tun. Die ganzen Kletterhallen haben zu und man darf sich eh nicht so weit rausbewegen aus der Stadt. Fange ich doch mal an, für einen Marathon zu trainieren. Und als ich dann fertig war, nach ungefähr 5 Monaten Training für einen Marathon, habe ich mir überlegt, wie wär's denn mit einem Ultramarathon? Und bin dann von der tiefsten Stelle Deutschlands zur höchsten Stelle Deutschlands gerannt. Das waren 1000 Kilometer ungefähr. Und als ich dann überlegt habe, was mache ich denn jetzt als nächstes Langstreckenprojekt? Fahrradfahren habe ich gemacht. Ich bin gelaufen. Da fehlt ja eigentlich für einen Ultra-Triathlon nur noch das Schwimmen. Und dann habe ich damit einfach ein Projekt überlegt, wo ich 630 Kilometer der Elbe schwimmen wollte. Und das ist dann aber ein bisschen anders geendet als geplant.
Du wolltest eigentlich schwimmen, später hast du dich für Bikerafting entschieden. Vielleicht kurz, was ist Bikerafting und wieso war es dann am Ende eben Bikerafting?
Also Bikerafting, das habe ich das erste Mal entdeckt auf Social Media. Ein Bild von 2 Bikepackern, die durch Kanada, glaube ich, gefahren sind, und die sind an einen Fluss gekommen. Und weit und breit keine Brücke, weil sie in der absoluten Wildnis waren. Und dann haben die beiden aber ein Packraft, das ist so ein aufblasbares Boot, rausgeholt aus ihrem Gepäck. Packrafts sind sehr, sehr klein, die kann man überall noch unterbringen. Wenn man die wirklich gut faltet, dann kann man die auf die Größe einer Küchenpapierrolle runterfalten. Und die wiegen so zwischen 1 bis 2 Kilo. Die sind wirklich sehr, sehr leicht.
Wir haben uns ja vor 2 Wochen auch in Berlin getroffen, da hast du die Geschichte ja auch erzählt, da hattest du dieses Packraft auch dabei. Also liebe Zuhörer, man kann sich das so vorstellen von der Größe, wenn es aufgeblasen ist, dann ist es sowieso eine Pool-Banane und hat auch ungefähr die gleiche Farbe. Und tatsächlich, wenn es dann wieder zusammengefaltet ist, wie so ein guter, moderner Schlafsack.
Genau, also es ist wirklich sehr klein, und die haben diese 2 Bikepacker haben das genommen, um über diesen Fluss zu kommen. Und da so bin ich dann auf das Konzept von Bikerafting gekommen. Das Fahrrad wird dann vorne auf das Packraft draufgebunden. Man nimmt dafür meistens noch das Vorderrad ab, damit man den Lenker ein bisschen besser zurechtlegen kann. Das abgenommene Rad kommt dann oben drauf und dann geht's los. Dann kommt man über den Fluss oder man kann halt auch mit dem Fluss gehen. Und dafür habe ich mich dann entschieden, aus der Kombination Fahrradfahren und Bike Rafting gemacht und damit die Elbe von Quelle bis Mündung abgetuckert. Und die Ursache dafür war, dass ich 2 Monate bevor es losgeht, habe ich festgestellt, ich werde nicht alleine unterwegs sein. Ich bin schwanger. Und die Elbe ist nicht dafür bekannt, dass sie besonders gut, also umwelttechnisch, sie ist extrem pestizidbelastet, auch wenn das jetzt abgenommen hat in den letzten paar Jahren. Ich habe mit einigen Umweltexperten geredet und die gefragt, wie das wäre, wenn ich denn jetzt darin schwimmen würde. Und der Konsens war, mach es bitte nicht, zumindest wenn du auf Nummer sicher gehen willst. Ich wollte trotzdem noch das Projekt machen, daher habe ich das dann ein wenig umgeworfen, die Strecke fast verdoppelt und dann, wie gesagt, mit Fahrrad und Packraft losgezogen.
Du nennst deine Expeditionen Great Bad Ideas. War das Bikecrafting jetzt eher eine great oder eine bad idea?
It was a great idea. Packraften macht super viel Spaß. Allein die ganzen Wasserwege, die das einem eröffnet. Ich habe dadurch auch eine andere Abenteurerin kennengelernt, Kati Kneipp, die jetzt im Januar in ihre arktische Weltumrundung startet, auch mit dem Packraft und zu Fuß. Wir waren ganz alleine teilweise. Wir waren einfach in unseren Packrafts auf dem Fluss. Da war niemand anderes, weil die Elbe ja extrem Tiefstand hatte. Ich liebe das Packraft. Also es ist einfach ein wunderbares Vehikel, um voranzukommen. Und besonders in Kombination mit dem Fahrrad. Man ist so flexibel. Es ist einfach geil.
Also in jedem Fall war der Abenteuerdrang in dir drin und vielleicht müssen wir da nochmal ganz groß ausholen und überhaupt sagen, okay, also dieses kleine rothaarige Mädchen im blauen Parker, das ans Nordkap gefahren ist, einmal durch Deutschland gelaufen ist und dann erst die Elbe runterschwimmen wollte und dann mit dem Floß und dem Fahrrad da lang gehen wollte. Vielleicht ist der Eindruck entstanden, du bist so die Mega-Abenteurerin, aber wer bist du eigentlich wirklich im realen Leben?
Ich bin Neurowissenschaftlerin. Ausgebildete Biochemikerin. Ich habe jetzt in die Richtung der Neurowissenschaften erst in den letzten Pi mal Daumen 6 Jahren gewechselt. Arbeite auch an meiner Doktorarbeit zu dem Thema, speziell Lernen und Gedächtnis. Und komme eigentlich aus dem Klettersport. Also das war Höhenmeter, nicht allzu viele Höhenmeter auf einmal. Das war eher so meine Nische, in der ich viel gemacht habe. Und das mit dem ganzen Langstreckensport kam deutlich später.
Und bist du so auch eine klassische Leistungssportlerin oder mehr so im Ursprung eigentlich so ein Freizeitathlet? Klettern, ja, mache ich am Wochenende oder mit Freunden irgendwie so zusammen?
Ich habe früher Wettkämpfe mitgemacht im Kletterbereich und habe auch sehr, sehr hart trainiert. Würde sagen, dass ich mich auch ziemlich effektiv ins Overtraining-Syndrom reintrainiert habe. Und habe dabei gemerkt, dass ich einfach langsam die Liebe für den Klettersport verliere, weil ich einfach sehr von Leistung getrieben war. Und seitdem ich mich davon versucht habe zu lösen, also dadurch bin ich dann halt auch zu diesen Langstreckenabenteuern gekommen, weil es besser passt zu dem, worum es mir wirklich geht, nämlich dass ich möchte eine Geschichte erleben, ich möchte Leute kennenlernen auf der Strecke, wissen, wie die leben, mir Zeit dafür nehmen und nicht mehr von irgendwelchen Zahlen und Leistungen getrieben werden, sondern einfach im Moment wahrnehmen, wo ich bin und die Geschichte dieser Tour wirklich wahrnehmen zu können.
Was ist die Geschichte der Elbe?
Ich bin an der Elbe geboren, in Magdeburg. Und auch wenn ich nicht direkt an ihr aufgewachsen bin, sondern mit 11 dann wieder zu ihr zurückgekommen bin, nachdem wir eine Zeit lang in Amerika gelebt haben als Familie, wollte ich einfach diesen Fluss besser kennenlernen. Denn für mich war es immer extrem faszinierend, wo denn jetzt all dieses Wasser herkommt. Und die Elbe hat ja auch viele Überflutungen in der Zeit durchgemacht, wo ich dort gelebt habe. Und ich fand es immer extrem beeindruckend, was dieser Fluss für eine Kraft hatte, wie sie einfach gemacht hat, was sie wollte. Und ich wollte einfach wissen, wo kommt das her und wo geht das hin? Und deswegen war es für mich, diese Tour, sehr, sehr wichtig, diesen Fluss explizit näher kennenzulernen.
Nimmst du uns mal mit an den Start vielleicht, auf die ersten Tage dieser Tour?
Also als ich früher an der Elbe gesessen habe und mich gefragt habe, wo kommt die jetzt eigentlich her, habe ich irgendwann mal nachgelesen, ja, die kommt aus dem tschechischen Riesengebirge. Da habe ich mir so irgendwas vorgestellt wie die Alpen, aber in Tschechien. Und dass sie dann da durchfließt. Und ich hatte ab und zu gehört, ja, man muss hier die Dämme jetzt hochbringen, um die Fluten hier bei uns in Magdeburg so ein bisschen abzuschwächen. Und hatte mir vorgestellt, dass da so ein reißender, weißer Fluss, so ähnlich wie der Rhein an der Rheinquelle, also schon was Heftiges, am Start ist. Und dann sind wir da nach Spindlermühle in Tschechien gefahren. Ich sage wir, weil ich auch noch ein Filmteam mit dabei hatte, die ganze Reise dokumentiert haben. Und wir sind dann zu der Quelle hingegangen, gewandert, gerannt in meinem Fall. Und dann war da einfach nur dieser Block, so ein Mühlenstein. Da war Wasser drin, das Wasser war sehr unbeweglich. Ab und zu kam so eine kleine Luftblase hoch, blub. Es war kaum Bewegung am Start. Dieser Fluss hat an der Quelle, ist er einfach sehr, sehr ruhig. Ich würde fast das als Pfützchen bezeichnen. Und hatte also absolut gar nichts mit dem zu tun, wie ich mir das vorgestellt hatte. Es war deutlich kleiner. Und in dem Moment war das auch noch viel surrealer, weil ich hatte mir das immer als was sehr Magisches vorgestellt, die Elbquelle kennenzulernen. Und dann stand ich da, umgeben von so 30 anderen Touristen, die sich auch die Elbquelle angucken wollten. Über mir schwebte eine Drohne, die das irgendwie filmisch einfangen sollte. Und alle haben mir zugeguckt dabei, wie ich diese Quelle dann anfasse. Ja, es war deutlich anders, als ich mir das vorgestellt hatte.
Dann ging es irgendwann los. Da war ja unter anderem das Raft, da war Mango, also das Diamant 135. Da warst du nicht zu vergessen mit Baby im Bauch. Und da war aber auch noch diese unglaubliche Hitzewelle. Woher hattest du die Energie, die Tour wirklich dann auch zu starten und fortzuführen?
Also ursprünglich war mein Plan, so ungefähr 100, 120 Kilometer mit dem Rad zu fahren und dann so schnell wie möglich auf das Packraft umzusatteln. Ich bin in Tschechien extrem schleppend vorangekommen, eben weil es super warm war. Wir hatten, glaube ich, 38, 39 Grad. Ich habe mir jeden Tag gewünscht, dass es am nächsten Tag vielleicht ein bisschen entspannter ist. Und die Hitzewelle hielt aber bis zum Ende der Tour. Ich hatte vielleicht 3 Tage, wo es nicht heiß war, da gab es dann aber Gewitter. Und ich bin dann auf das Packraft erst umgestiegen in der Nähe von Děčín, eine größere Stadt davor. Obwohl ich vorher schon häufiger am Fluss stand und auch das Packraft aufgepumpt hatte, das alles schon aufgebunden hatte und mir dann vorgestellt habe, bei 39 Grad ohne Schatten einfach komplett verbrutzelnd auf diesem Fluss mich voranzubewegen, und ich konnte es einfach nicht über mich hinwegbringen. Ich hatte gedacht, ich sterbe hier an einem Hitzeschlag, und habe es dann zweimal wieder zusammengepackt und bin dann doch mit dem Fahrrad weitergefahren. Und wenn ich auf diesen Touren bin, dieses Weiterkommen, solange man gestartet ist, finde ich das Weiterkommen relativ machbar. Man muss den schlimmsten, schwierigsten Schritt überleben, an die Startlinie zu kommen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass man auch die Zielgerade erwischen wird. Und da war für mich einfach die Hitze zwar ein Problem, aber ich habe dann versucht, dem irgendwie entgegenzusteuern, indem ich früher anfange oder einfach viel später in die Nacht reinfahre und versucht habe, diese kühleren Stunden abzupassen und dann mittags mich irgendwo in Schatten zu legen und zu schlafen.
Wie viel hast du dann geschlafen so an einem typischen Tag? Wie sah so der Tag insgesamt aus?
So einen typischen Tag gab es nicht. Allgemein habe ich versucht, immer so spätestens zwischen 6 und 7 aufzustehen. Dann, bis alles aufgeräumt war, wieder auf dem Boot oder auf dem Fahrrad war, hat das ungefähr so 1,5 Stunden gedauert. Ich bin morgens nicht die schnellste Person. Und dann ging es los. So gegen 1 Uhr, wenn die Hitze gerade langsam richtig dolle anfing, unerträglich zu werden, habe ich dann meist Pause gemacht, irgendwas gegessen, eine halbe Stunde geschlafen und dann wieder eine Stunde gebraucht, um loszukommen, weil die Hitze immer noch unerträglich war. Und dann meistens weitergefahren bis relativ spät in die Nacht. Nicht in die Nacht, aber bis um 11. Es war ja irgendwie machbar. Das Diamantrad 135 hat auch ein sehr, sehr gutes Licht vorne dran. Also man kann sich wirklich auch noch weiter bewegen. Und dann verschob sich mein ganzer Rhythmus immer weiter nach hinten, weil ich musste die Strecke noch aufholen, die ich während des heißen Tages nicht geschafft habe. Und dann wurde es immer später, dann wurde es Mitternacht, dann wurde es um 1, wurde es um 2. Dementsprechend bin ich dann nicht mehr um 6 aus dem Bett gekommen. Und so hat sich dann auch der Tagesrhythmus ziemlich verschoben.
Ich glaube, dein Freund war es. Er fragte dich mal, hey Anni, weißt du, was du da tust?
Ja, das war an einem auch sehr anstrengenden Tag gewesen. Da war sehr viel Wind an dem Tag. Das Filmteam war dieses Mal bei mir. Wir haben das Ganze so organisiert, dass die mich prinzipiell in Ruhe gelassen haben, so dass es immer noch self-supported war. Also ich habe kein Essen von denen angenommen und sie haben jetzt ja auch nicht sonderlich irgendwas zugespielt. Dann hatten wir relativ kurz geschlafen, es war sehr windig gewesen und ich bin in meinem Packraft einfach eingepennt. Und ich hatte ihm das dann erzählt, so haha, es ist wirklich sehr, sehr anstrengend hier. Und er fragt mich so, was machst du da eigentlich? Weißt du, was du da machst und wie du mit dir selber gerade umgehst? Du weißt schon, dass dein Körper gerade doppelte Leistung bringen muss. Und das war für mich auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ja okay, vielleicht muss ich wieder ein bisschen runterschrauben. Wusste ich, was ich da mache? Ich wollte einfach vorankommen. Wusste ich, wo meine körperlichen Grenzen sind? Die haben sich gefühlt jeden Tag weiter verschoben. Die Person, die ich am Start war, war ich definitiv nicht mehr am Ende. Das hat man auch daran gemerkt, dass ich am ersten Tag 120 Kilometer mit dem Rad fahren konnte. Und am letzten Tag waren teilweise 35 Kilometer schon Limit.
Also war das dann das Baby, das so ein bisschen den Rhythmus auch vorgegeben hat?
Ja, absolut. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, wie viel Einfluss es doch haben würde. Ich hatte mir gewünscht, normalerweise auf meinen Touren kann ich mich sehr gut auf meinen Körper verlassen. Ich weiß, was er mir geben kann, was ich ihm geben muss. Und in diesem Fall hat sich das einfach nicht richtig einpendeln wollen, sondern der wollte immer mehr von mir, immer mehr Pausen, immer mehr Essen und immer mehr Rücksicht. Und da musste ich dann irgendwann auch einfach einknicken und sagen, okay, dann kriegst du das halt. Da war auch ein Gespräch mit einer Freundin, Anna, die auch Solo-Expeditionen macht und auch die letzte Expedition schwanger gemacht hat. Sehr, sehr wichtig, die mir dann gut zugeredet hat und auch immer wieder mal gesagt hat, du weißt schon, dass du eine Pause machen kannst und auch musst.
Es ist ja das Mentale beim Abenteuer oft, dass man sich anfeuern muss, du weißt schon, du kannst noch mehr machen. Für dich jetzt eben diese spezielle Herausforderung, du weißt schon, du kannst auch weniger machen. Wie trainierst du dich mental? Wie bereitest du dich mental auch auf so einen langen Abenteuer vor?
Ich versuche mir vorzustellen, was die schwierigen Aspekte sein könnten. Ich finde die erste Woche am anstrengendsten, wenn man sich auf das ganze Projekt langsam einlässt. Man hat noch nicht das Selbstbewusstsein aufgebaut, der Rhythmus ist noch nicht ganz drin. Der Magen spielt verrückt, weil man nervös ist. Und zu wissen, dass man in den ersten paar Tagen besonders vorsichtig mit sich selbst umgehen muss, nicht zu sehr pushen, dann lieber am Ende nochmal, als am Anfang sich direkt einmal kaputt zu machen. Und mit dieser Attitüde komme ich relativ weit. Es ist so diese Einstellung von, ich bin da, wenn ich da bin. Ich werde schon irgendwie hinkommen. Und bis dahin muss man einfach Ruhe bewahren.
Also du bist schon eher die Macherin, weil akribische Vorbereitung, Planung, das ist nicht so dein Ding.
Es kommt darauf an, auf die Größe des Projekts. Diese drei Projekte waren relativ nah an bestehender Infrastruktur. Das erlaubt natürlich für viel mehr Fehler. Wenn ich nicht genügend Essen habe, dann ja, es ist extrem nervig, aber ich werde nicht verhungern. Ich kann immer Leute fragen, ob sie mir helfen. Das ist was ganz anderes, wenn ich jetzt auf eine Expedition in die Arktis gehe, wo ich wirklich komplett abgeschnitten bin und ich habe für einen Tag zu wenig Essen eingepackt, dann tatsächlich echte große Konsequenzen hat. Aber dadurch, dass halt auch viel von diesem Abenteuer davon lebt, dass halt Dinge schiefgehen, nicht funktionieren, lasse ich schon relativ viel Spielraum für ausbaufähige Planung, um einfach auch dem Zufall ein bisschen in die Hände zu spielen. Denn man lernt Leute kennen, meistens in den Momenten, wo man so richtig auf die Fresse gefallen ist und man nach Hilfe fragen muss oder wo man sich einfach noch mehr aus der Komfortzone rausbewegen muss. Eine Tour, wo ich jetzt geplant habe, okay, ich fahre hier um 8 Uhr los, um 18 Uhr bin ich bei diesem Hostel, bei diesem Zeltplatz. Das ist nicht meine Art zu touren.
So habe ich das früher gemacht, mache ich aber heute auch nicht mehr. Du hast vorhin gesagt, das, was dich interessiert, sind die Geschichten, die du unterwegs erlebst und die Menschen, denen du unterwegs begegnest. Nimm uns da nochmal mit. Vielleicht gibt es da so einen speziellen Menschen, der dir noch in Erinnerung geblieben ist von dieser Reise entlang der Elbe.
An der Elbe hatte ich den Moment, das war auch nach einem Gespräch mit Erna, wo ich gesagt hatte, oh, ich komme hier gar nicht voran. Irgendwie nervt mich das alles total. Mein Körper bringt nicht die Leistung, die ich möchte. Und sie hat gesagt, warum machst du dir denn so viel Druck? Lernst du überhaupt gerade die Leute kennen, die an dem Fluss sind? Und ich habe dann überlegt und dachte so, nee, nicht so richtig, weil ich halt die ganze Zeit irgendwie Strecke machen möchte. Und habe dann weiter darüber nachgedacht, dass mir das eigentlich auch gar nicht so gut gefällt. Und habe dann an dem Tag relativ früh abgebrochen. Das war in der Nähe von Riesa. Und habe mich dort einfach an so einen wunderschönen alten Baum mein Zelt drunter gelegt und bin dann relativ früh auch eingeschlafen. Um 4 Uhr morgens aufgewacht und der Nebel ging dann so von der Elbe hoch. Es war wirklich wunderschön. Und da kommt ein Mann auf mich zu. Und der hat sich dann gefragt, was ich denn da mache. Und ich habe einfach extrem langsam dann mit meinem Frühstück weitergemacht, um mich mit ihm zu unterhalten und habe ihn gefragt, wie das denn ist für ihn an der Elbe. Und stellte sich dann raus, dass er sein gesamtes Leben dort gelebt hatte und dass er nie auf die Idee kommen würde, sich diese Elbe von Anfang bis Ende anzugucken, weil er sie kennengelernt hatte zu einem Zeitpunkt, als die Elbe noch, wie er sagte, zum Himmel stank. Da wollte er nichts mit diesem Fluss zu tun haben. Daher hat er ihn einfach nicht interessiert. Und dann hat er mir aber von seinem Leben erzählt und warum er auch nicht weggeht. Das war auch, weil seine Frau, die vor ein paar Jahren verstorben war, mit der hatte er halt so viele Momente dort geteilt. Und es kam ihm gar nicht in den Sinn, dort wegzugehen. Er konnte gar nicht mehr. Und irgendwie war das für mich, dieser Morgen mit ihm dann, dieses Gespräch, sehr, sehr wichtig, um wieder zu merken, wer hier an der Elbe wohnt, wie dieser Fluss doch, selbst wenn er stinkt und irgendwie irrelevant wirkt, trotzdem ein massiver Teil im Leben von den Leuten an diesem Fluss ist.
Kommen wir mal so langsam zum Ende. Und damit meine ich jetzt nicht das Ende vom Podcast, wobei auch da sind wir vielleicht gar nicht so weit von entfernt. Aber ich meine eigentlich das Ende vom Fluss, weil irgendwo hört diese Elbe ja auf und damit auch dein Abenteuer, deine Reise. Wie war das? Was war das für ein Moment? Was passiert in einem, wenn das Ende greifbar wird?
Ich finde das Ende auf solchen Touren immer extrem schwierig. Nicht schwierig. Es ist so ein bittersüßes Gefühl, weil man natürlich auf der einen Seite extrem froh ist, stolz ist, sich freut, dass es zu Ende ist. Und danach geht irgendwie alles weiter. Ich bin dann am Ende der Elbe, war ich körperlich ziemlich fertig. Also ich habe mich sehr auf die körperliche Ruhe gefreut danach. Aber von dem Fluss bis ungefähr Geesthacht, also kurz vor Hamburg, hatte ich immer das Gefühl, dieser Fluss tat mir einfach richtig leid. Durch die Hitzewelle war halt der Wasserstand extrem niedrig. Teilweise konnten wir ungelogen einmal von einem Ufer zum anderen gehen. Und in Tschechien war auch der Fluss, wurde extrem häufig gestaut an den Schleusen. Hat nie so richtig Fahrt aufgenommen, hatte nichts von der Kraft, die ich eigentlich von diesem Fluss kannte. Und ich war darüber ziemlich unglücklich gewesen. Ich hatte das Gefühl, dass es auch an uns liegt. Dadurch, dass ich halt sehen konnte, wie viel Wasser abgepumpt wurde auf Agrarflächen und dann die Hitzewelle durch den Klimawandel. Es tat mir einfach weh. Und am Ende, hinter Geesthacht, hat dieser Fluss einfach extrem an Fahrt zugenommen. Der wurde unfassbar breit. Der hatte nichts mehr wirklich mit einem Fluss zu tun, dadurch, dass die Nordsee ja auch da reinfließt. Und hatte endlich diese Gewalt, die ich gewohnt war von ihr und noch viel mehr obendrauf. Es war einfach faszinierend, dabei zuzugucken, wie Ebbe und Flut in diesem Fluss auch dann gespielt haben. Diese massiven Ozeandampfer, die ihre Fracht in den Hamburger Hafen bringt, zu sehen. Ich habe mich ab Hamburg auch nicht mehr getraut, aufs Wasser zu gehen, weil ich mich nicht getraut habe, mit der Ebbe, Flut und diesen Ozeandampfern irgendwie konkurrieren zu können in meiner kleinen Nussschale. Und dann, als sich das Ganze geöffnet hat zur Nordsee, hat sich dieser Fluss einfach so frei angefühlt. Ich war einfach so stolz, das total komisch klingt, auf diese Entwicklung von diesem kleinen, schmächtigen Pfützchen im tschechischen Riesengebirge bis hin zu diesem breiten, offenen Meeresfluss und konnte dadurch auch diese Tour emotional sehr gut abschließen, weil ich einfach so glücklich war zu sehen, wie diese Geschichte endet. Und zwar gut in dem Fall.
Vielleicht ist das ja auch eine schöne Parabel auf den Verlauf des Lebens und nimmt so ein bisschen vorweg, was passieren wird, wenn dann jetzt in nicht mehr so vielen Tagen du tatsächlich zu dritt sein wirst mit deinem Freund.
Ja, ich musste natürlich auch während der Tour die ganze Zeit nachdenken. Während ich der Elbe beim Wachsen zusehe, habe ich halt auch gemerkt, am Anfang der Tour waren die Bewegungen in meinem Bauch noch relativ schwach und klein. Ich hatte schon früh was gemerkt, aber nicht so viel. Und am Ende der Tour bin ich jeden Morgen aufgewacht und habe gemerkt, wie sich da jemand drin dreht. Und der Elbe beim Wachsen zuzuschauen war extrem berührend, wie wir sehr viel Einfluss auf diesen Fluss haben und nehmen. Und am Ende macht sie trotzdem irgendwie, was sie will. Und genau das habe ich mir dann auch für meinen kleinen Menschen gewünscht. Einfach sich frei entwickeln können und irgendwann auszubrechen und ja, in den eigenen Bahnen zu fließen.
Da kommt ein neues Kapitel, das Familienkapitel. Aber Anni, du wärst nicht Anni, wenn du nicht schon an ein nächstes Abenteuer denkst. Stimmt das und kannst du uns mitnehmen, was du Verrücktes geplant hast?
Also wir beide, mein Freund und ich und hoffentlich auch die Kleine, freuen uns schon auf die Elternzeit, weil wir tatsächlich vorhaben, in einem Campervan durch Europa zu reisen. Und es wird damit anfangen, dass wir im April in den Norden fahren, nach Norwegen, und zwar für ein Expeditionstrainingcamp. Und was ich geplant habe, ich bin Teil von einem Team, was Grönland überqueren möchte, Green Over Greenland. Und wir wollen nachhaltig wie möglich ein großes Expeditionsabenteuer, wo es dann tatsächlich akribischere Planung und Vorbereitung geben wird, durchzuführen. Und versuchen, wie man bei so großen Expeditionsprojekten den Carbon Footprint verringern kann. Aktuell ist der Plan, 1000 Kilometer einmal quer durch Grönland durch Muskelkraft unsere Pulks zu ziehen und dabei ja auch Messungen an der Eisschicht durchzuführen und über menschliche Ausdauer und die physiologischen Effekte von solchen Touren zu untersuchen.
So, also ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, Lorena, aber ich würde jetzt gerne ans Fenster treten, mal rausschauen, überlegen, was mein nächstes Abenteuer sein könnte. Anni, ich nutze jetzt mal die Gelegenheit, als Erster nochmal Danke zu sagen. Also wirklich ganz, ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du uns heute mitgenommen hast. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass wir mehr darüber lernen können, wie diese ganze Reise abgelaufen ist in dem Blog, in der Serie von Blogbeiträgen, die du uns zur Verfügung stellst. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du vor ungefähr 3 Jahren uns in einem Beitrag markiert hast. Das mit dem T-Shirt war eine gute Idee. Möchtest du noch einen Pullover haben?
ja. Vielleicht dann auch wieder in einer kleineren Größe, wenn ich da wieder reinpasse.
Auch ich möchte mich sehr bedanken und ja, ich freue mich einfach nur auf die nächsten Geschichten von dir.
Ja, ich bin ohne Red, ohne Diamant wäre ich nicht ans Nordkap gekommen. Und daher, ich meine, habt ihr auch einen extrem großen Beitrag geleistet, mein Leben zu ändern. Danke dafür.
Das begeistert uns und dann richte ich jetzt meine Worte noch einmal nach draußen. Das, was ich gerne mitgeben wollte in dieser ganzen Geschichte ist, dieser Doktorandin, Biochemikerin, Abenteurerin, Ultra-Abenteurerin ist im Kern eigentlich ein ganz normaler Mensch, der am Wochenende auch nur den Tatort und Netflix schaut. Und ihr habt sie nicht gesehen, aber wenn ihr sie vor euch sehen würdet, es ist ein kleines rothaariges Mädchen in einer blauen Jacke. Also heute nicht die blaue Jacke, aber ein ganz normaler Mensch. Habt euren Mut, aufs Abenteuer rauszugehen. Und wenn ihr es mit einem Diamantrad macht, dann lasst es uns wissen. Ein T-Shirt finden wir immer.